So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand, Fuß, Mund nach der Sommerpause. Wir sind ganz gespannt. Ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt, dass wir Sommerpause hatten. Doch letzte Woche hatten wir keine Folge. Das erste Mal. Aber auch wir müssen mal ein Päuschen einlegen. So ist das auch. Auch wir sind nur Menschen. Auch wenn ihr denkt, wir sind Kinderarztmaschinen. Aber nein, auch wir sind nur Menschen und haben hier mal ein Päuschen eingelegt. Und ja, kommen jetzt erfrischt zurück aus der Sommerpause. Haben auch was Interessantes zu berichten, so am Anfang vielleicht schon mal. Ihr habt es ja mitbekommen, in den letzten Folgen haben wir es schon mal angedeutet, immer mal wieder, dass wir ja auch mal durchstarten mit Seminaren zu Themen aus der Kinder- und Jugendmedizin und haben uns als erstes Thema überlegt, über vegetarische und vegane Kinderernährung zu sprechen, weil wir darüber auch ja für uns auch sehr interessante Podcast-Folge gemacht haben. Da sind die ersten Seminare bereits gelaufen, wie wir finden und wie jetzt auch das Feedback war, sehr positiv, sehr erfolgreich. Ich glaube, alle waren sehr zufrieden und haben auch positives Feedback hinterlassen, dann Mehrwert draus gezogen. Wir planen auch weitere Termine, also diesbezüglich könnt ihr euch weiterhin melden, wenn ihr daran Interesse habt. Einfach eine Mail an info@handfussmund.de schreiben und wer weiß, hier und da, vielleicht in der Zukunft gibt es doch nochmal das ein oder andere Thema, wo ja wir Ähnliches bieten würden. Aber das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Das ist nur so der kleine Bericht aus der Sommerpause heraus. Florian, wie geht's dir denn?
Nibras, schön, deine Stimme wieder mal zu hören. Ich hatte fast Entzugserscheinungen. Fast. Mir geht's gut, danke schön. Ich habe mich etwas verspätet, wie du gemerkt hast, zu unserem Date heute. Wir stecken nämlich gerade im Abstillen von Nummer 4, von dem jungen Mann. Der ist jetzt 13 Monate. Und wir waren ja jetzt ein bisschen weg im Ausland und haben das bei den anderen Kindern auch schon so gehandhabt, oder meine Frau Fabienne hat das so gehandhabt, dass sie die Kinder über diese Zeit jeweils dann noch weiter gestillt hat, weil die hygienischen Voraussetzungen, das Leitungswasser etc. da in den Ländern nicht so top ist. Und dann ist es sehr praktisch, wenn die Kinder dann noch in der Nacht gestillt werden und man nicht aufstehen muss und die Flasche machen etc. Naja, jetzt sind wir zurück. Und vor 3 Tagen, als Fabian noch den 3 Großen vorgelesen hat, dachte ich mir so, jetzt versuche ich mein Glück, habe mir den Lümmel unter den einen Arm und die Flasche mit 1er Milch unter den anderen Arm. Und dann haben wir uns ins Schlafzimmer begeben. Ich habe ihm die Flasche angeboten, er hat sie ratzfatz ausgetrunken, hat danach einen Seufzer getan und hat sich umgedreht und hat geschlafen.
Klingt wie ein richtig guter
so soll
Vater-Sohn-Abend
sein. Ja, genau, so ist es. Naja, heute ähnliches Prozedere. Ich nehme ihn mir wieder, habe heute eine neue Flasche gekauft, eine größere, weil er ja auch, wie gesagt, 13 Monate, der zieht ja auch schon einiges weg. Und wir legen uns wieder hin. Ich gebe ihm die Flasche, der zieht da zweimal an der Flasche und kriegt einen Tobsuchtsanfall und will überhaupt nichts mehr wissen davon. Ist unruhig, quengelt, heult, will nix. So, das war die erste Viertelstunde. Dann habe ich doch irgendwie, dann habe ich die alte Flasche genommen, die kleine mit dem alten Sauger, der genauso ist. Okay, die hat er dann geäxt, hat aber dann nicht den Seufzer getan und sich umgedreht und geschlafen, sondern hat erstmal geplaudert 5 Minuten, dann gequengelt 5 Minuten und dann einfach nur noch unzufrieden, geweint, geheult. Ich habe ihn hochgenommen, geschuckelt, wieder hingelegt. Man soll die Kinder ja nicht ihnen zu viel Änderung dann anbieten. Das wird ja nicht besser, wenn man sie einmal über die linke Schulter, einmal über die rechte Schulter, einmal am Arm, einmal ins Bett. Aber so unglücklich, wie er war, hat halt alles nichts geholfen. Und ich war 2 Millimeter davor, das Hilfetelefon meiner Frau zu rufen und zu sagen, du musst wieder ran, weil es geht einfach nicht. Und dann habe ich mich an etwas erinnert, das haben wir auch hier schon mal erwähnt, ist aber schon Monate her, dass das letzte Mal zum Einsatz kam, das Föhngeräusch. Dann habe ich mein Handy genommen, habe dieses, ist ja keine App oder so, sondern ist einfach ein Lied, wo, oder eine Audiodatei mit dem Föhngeräusch, habe die angemacht, der dreht sich um und schläft. Nach 45 Minuten mehr oder weniger brüllen. Das ist die Frage, ist der Mensch komplizierter, als man denkt, oder ist er einfacher, als man denkt? Ich habe keine Ahnung.
Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden.
Ich fand's verblüffend.
Aber zumindest kann man hier jetzt, glaube ich, mitnehmen, abstillen und Föhn-Geräuschdatei auf dem Handy ist vielleicht eine ganz gute Kombination. Ja,
offensichtlich.
Interessanter Erfahrungsbericht.
Gut, dass es mir noch eingefallen ist.
Ja, super. Schön, dass du hier auch nochmal so aus dem Nähkästchen plauderst, auch wenn das heute nicht das Thema ist, aber ist ein interessanter Bericht, wo vielleicht der ein oder andere auch nochmal, ja, das mal ausprobieren möchte, oder wir haben es ja auch schon mal zurückgemeldet bekommen, dass das mit dem Föhngeräusch, dass das nicht dein Wissensmonopol ist, sondern dass das so einige auch schon ausprobiert haben. Ja, aber heute soll es um ein anderes Thema gehen, ein sehr zeit- und tagesaktuelles Thema. Es wurde die letzten paar Tage schon wieder vermehrt darüber gesprochen. Kein ganz neues Thema, war schon häufiger in den Medien und wir haben es ja auch manchmal angerissen. Aber ja, jetzt wollten wir es heute einmal nochmal im Detail besprechen. Es soll um die Coronavirus-Impfung für Kinder gehen. Nämlich gab es jetzt die Empfehlung der STIKO, dass Kinder auch ab 12 Jahren geimpft werden können. Bisher waren es ja immer nur Erwachsene gewesen und es gab schon eine Vorab-Empfehlung für 12- bis 17-Jährige mit gewissen Risikofaktoren. Mittlerweile wurde da zumindest das erste Statement abgegeben. Es fehlt noch dieses epidemiologische Bulletin, was die immer rausgeben, wo so ganz genau die Details drin stehen, weil ich habe jetzt auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht raushören können, um welchen welche Impfstoffsorte es sich genau handelt, weil zum Beispiel bei den Schwangeren und Stillenden wurde ganz klar gesagt, es sind die mRNA-Impfstoffe und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich jetzt für diese 12- bis 17-jährigen Empfehlungen vielleicht auch so eine Empfehlung Richtung mRNA-Impfstoffe geben könnte. Das aber jetzt noch nicht genau spezifiziert wurde, das wird aber wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen dann auch folgen. Aber zumindest haben sie jetzt sich ja der Ansicht angeschlossen, die zum Beispiel international auch schon in anderen Ländern gang und gäbe ist. Da hat man sich jetzt auch mit dem Blick in die USA da sehr auch nachgerichtet und auf deren Erfahrungsberichte gebaut. War eigentlich jetzt die Hauptursache, dass man jetzt eine Aussage getroffen hat. Und man muss sagen, die Politik hat ja schon länger gedrängt, das so zu machen. Da hat die STIKO gesagt, wir sind ein unabhängiges Gremium, wir lassen uns von der Politik jetzt nicht drängeln. Aber so wie das oft in Deutschland ist, diese Gremien, die warten einfach gerne Daten anderer Länder ab. Also haben wir schon öfter gesagt, wir sind hier nicht die Pioniere. Aber so haben sie es für sich entschlossen und jetzt heute gesagt, jetzt haben wir genug Daten bekommen, vor allem aus den USA, die wir jetzt vielleicht gleich auch nochmal genauer ein bisschen beleuchten können, sodass da dieses Statement gekommen ist.
Ja, es ist ja, wie du es des Öfteren schon mal bemerkt hast, dass in Deutschland die Uhren so ein bisschen langsamer ticken. Mit Blick auf die Sicherheit und auf, dass das alles möglichst in sicheren Bahnen abläuft, ist das ja eigentlich was Gutes. Andererseits dauern dann manche Dinge einfach, zum Beispiel solche Empfehlungen oder wenn es ganz aktuell bei uns, wenn es um die Ernährungsempfehlungen oder die Ansichten geht, wie jetzt vegane oder vegetarische Ernährung anzusehen ist, da ist Deutschland auch durchaus rückständig, würde ich mal sagen. Jetzt sind, glaube ich, in Amerika schon so viele Kinder geimpft worden in dem Alter, nämlich die STIKO selbst spricht da von Millionen. Und diese Impfung scheint da sicher zu sein und scheint auch in dieser Altersgruppe gut verträglich zu sein. Und auf Basis dessen, auf Basis dieser Erfahrungswerte, und ich glaube, bis jetzt sind es nur Erfahrungswerte, ich habe noch keine wissenschaftliche Arbeit dazu gelesen, zu diesen Millionen Kindern. Und daraufhin hat sich die STIKO da jetzt auch dazu hinreißen lassen, diese Empfehlung abzugeben. Die, wie du sagst, die Politik hat das ja schon vor ein paar Wochen fast eigenständig
Ja, ich meine, einige Bundesländer haben das einfach eingeführt, ohne da die Empfehlung abzuwarten.
Finde ich, ohne dass ich weiß, welche Entscheidungsträger damit eingebunden waren, bisschen befremdlich, ehrlich gesagt, wenn die jetzt nicht mit ihrer lokalen STIKO zusammengesessen sind, aber auch dann gibt es ein übergeordnetes Gremium, nämlich die STIKO. Und die hat ja zum Hauptteil einfach diese Aufgabe, sich wissenschaftlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und nicht nach Politik oder nach Volkswille oder sonst irgendwie zu gehen.
Ja. Das ist halt natürlich jetzt schwierig zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt hat man gelesen, dass die Daten aus den USA darauf basieren, dass man, dass da bereits 10 Millionen 12- bis 17-Jährige schon geimpft worden sind in den USA. Das ist ja ein riesiges Land mit, glaube ich, an die 300 Millionen Einwohner. Deswegen gibt es da auch viele Personen. Und klar kann man jetzt sagen, brauchen wir wirklich 10 Millionen zur Referenz? Hätten nicht auch 5 Millionen oder 2 Millionen gereicht? Das ist natürlich auch, kann man, sage ich jetzt mal, nur so neutral. Also ich will jetzt nicht sagen, was richtig oder was falsch ist, aber ich kann das schon verstehen, dass man manchmal sagt, irgendwie fällt auf, dass wir fast immer die Empfehlungen anderer auch machen, aber halt nur zeitversetzt und dass man deswegen da ein bisschen auf die Tube gedrückt hat. Aber ich bin da nicht im Entscheidungsprozess mit involviert, deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob denn bei dem Stand von 5 Millionen, sagen wir mal, ausreichend Informationen auch schon durchgesickert waren, ja oder nein. Das ist jetzt, glaube ich, sehr spekulativ. Aber
ich meine, wenn man sich beide Fälle oder beide Versionen vorstellt, ist natürlich für die STIKO weitaus gefährlicher für ihr Ansehen und für ihre, für die Glaubwürdigkeit, ist deutlich gefährlicher, wenn jetzt eine Empfehlung ausgesprochen wird, die dann zurückgenommen werden muss, wie es zum Beispiel bei AstraZeneca mit den unter 65-Jährigen war, wo ja dann eine Zeit lang irgendwie jeder Zweite gesagt hat, ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Einerseits wird die Impfung empfohlen, jetzt soll ich aber, weil ich unter 65 bin, ist es plötzlich gefährlich und der 66-Jährige nicht. Wenn die STIKO sich mehr Zeit lässt und eher auf Nummer sicher spielt, ja, dann ist das einzige Negative sozusagen das, dass man sagt, ja, die haben aber wieder lang gebraucht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass jemand sagt, na, die haben Mist gebaut. Insofern ist es wahrscheinlich, wie gesagt, für die Glaubwürdigkeit und dafür, dass die Bevölkerung auch dahinter steht und sagt, okay, STIKO sagt das jetzt, dann hat das auch Hand und Fuß oder Hand, Mund, Fuß. Dann ist das, glaube ich, so ein bisschen ungefährlicher.
Ja. Die Frage ist natürlich, das sollten wir heute auch noch mal kurz anreißen, ist, wieso überhaupt Kinder und Jugendliche zu impfen? Wir hatten das heute oder wir hatten das in anderen Folgen auch schon mal angerissen. Jetzt geht's im Speziellen schon eher um ältere Kinder und Jugendliche. Das ist schon nochmal eine Gruppe, die man, finde ich, gesondert betrachten muss. Man weiß ja, dass die Coronavirus-Infektion oder Covid-19 bei Kindern in der Regel sehr harmlos verläuft. Das haben die Daten aus verschiedenen Ländern gezeigt. Das ist jetzt mittlerweile auch Fakt. Was man weiß, ist, dass es aber auch sehr, sehr selten diese etwas schwereren Verläufe geben kann, die häufig erst Wochen nach der Infektion entstehen, wo es im Körper so ein überschießendes, so eine überschießende Reaktion des Immunsystems geben kann, die dann doch häufig zu einem Krankenhausaufenthalt führt, in gewissen Daten auch manchmal als lebensgefährlich beschrieben wird. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass es da durch diese inflammatorischen Syndrome, manche nennen sie ja MIS-C oder PIMS, in Deutschland noch keine Todesfälle so wirklich bei Kindern vorgekommen sind, zumindest die, die keine schweren Vorerkrankungen hatten. Aber dennoch gibt es diese Fälle, sie existieren. Ich habe auch eine Zahl gefunden, die zumindest so mittelaktuell ist, dass bereits 400 solcher Fälle auch der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, DGPI, schon gemeldet waren. Dann gibt es natürlich noch dieses Thema Long-Covid, wo kaum einer so richtig was sagen kann. Da gibt es ja bisher nur ganz, ganz wenige Daten. Wenn man sie liest, gibt es aber so eine gewisse Richtung, in die es geht. Ich habe dann nochmal was gefunden, dass es schon so aus Kanada und Russland erste Daten gibt, dass durchaus 5% bis 10% der Kinder so nach 6 Wochen immer noch gewisse Symptome haben. Das heißt nicht direkt Long-Covid, das kann sein, dass nach 6 Wochen immer noch ein leichter Husten oder sowas besteht, der weggeht und das Kind ist sonst gut belastbar. Aber es ist schon auffällig, dass das doch relativ viele, die es dann doch mal mit Symptomen trifft, dann auch länger beschäftigt. Und welche Folgen das auf lange, lange Zeit hat, weiß halt keiner, weil das ist einfach noch, ja, es gibt zu wenig Beobachtungszeitraum, es gibt zu wenig Erfahrungswerte. Das ist also auch irgendwie noch nicht so richtig klar. Und als wir auch über die Schwangeren gesprochen haben und die Stillenden, war auch gesagt, dass gerade ganz junge Kinder gefährdet sind. Das sind natürlich jetzt nicht die Zielgruppe dieser Impfung, aber klar, in einem Haushalt, wo auch andere Kinder sind, dann kann es auch vielleicht gut sein, wenn dann der 12- oder 13-jährige Bruder oder Schwester vielleicht auch geimpft ist, wenn dann ein neues Kind auf die Welt kommt. Also gibt es so ein paar Zusammenhänge, die das schon durchaus auch rechtfertigen können. Die STIKO hat aber ganz klar gesagt, es soll nicht dafür dienen, dass die einfach nur für die Herdenimmunität geimpft werden. Es wurde ganz klar formuliert, dass es zum Schutz vor ja der Erkrankung oder der Folgen der Erkrankung geht. Und gerade im Hinblick eben auch auf Long-Covid gibt es so die ersten ja Erfahrungen, dass das schon auch so für das psychosoziale Leben beeinträchtigend sein kann, sodass man auch in die Richtung denkt. Also es wurde jetzt auch aus verschiedenen Richtungen gesagt, es soll nicht eine Impfpflicht geben, damit man irgendwie zum Beispiel am Schulunterricht teilnimmt. Also das ist ganz klar ausgeschlossen worden.
Ja, es ist einfach ein unglaublich schwieriges Thema mit unglaublich vielen Facetten auch. Ich meine, du hast zum einen, sprechen wir jetzt über die 12- bis 17-Jährigen. Also das sind ja schon Jugendliche, die sehr am Erwachsensein oder am Erwachsenwerden anklopfen. Das sind ja junge, fast schon junge Erwachsene. Also so ganz eine ausgerissene Gruppe ist es nicht mehr. Das sind schon fast die über 18-Jährigen, die für die es ja ganz klare Informationen gibt oder ganz klare Empfehlungen. Einerseits wissen wir aber, dass die Erkrankung bei den Kindern und Jugendlichen häufig ganz milde verläuft. Andererseits dieses PIMS und MIS-C, die du genannt hast, das sind schon Verläufe, die werden zu Hause alleine nicht mehr gut, sondern da bist du im Krankenhaus, wirst hospitalisiert, wirst behandelt und musst gucken, auch wenn es Gott sei Dank noch keine Todesfälle gab in Deutschland davon, aber brauchst trotzdem eine deutlich intensivere ärztliche Behandlung als jetzt die allermeisten Kinder mit einer normalen Corona-Infektion. Und das Und dann gibt's jetzt die Varianten. Jetzt ist gerade die Delta-Variante wieder die aktuellste oder die neueste. Da hört man auch alle paar Tage, ja, die nimmt jetzt überhand und immer mehr sind davon betroffen. Da weiß man auch wieder nicht, wie reagieren da die Älteren, wie reagieren die ganz Kleinen, wie reagieren die Babys drauf, wie reagieren die Jugendlichen drauf.
Da gibt es übrigens aber Daten, so ganz dünn, aus England und Schottland, wo das ja sich früher verbreitet hat als bei uns, wo man sieht, dass die häufiger sich anstecken, die Kinder, aber keine schwereren Verläufe in der Summe haben.
Ja.
Das ist schon mal ja auch was Positives, muss man sagen. Aber klar, im Sinne der Pandemie natürlich nicht positiv, wenn sich mehr Leute leichter anstecken. Mhm. Aber zumindest wenn wir jetzt an die Kinder denken, gibt es momentan keine Hinweise, dass die Delta-Variante irgendwie gefährlicher oder tödlicher oder sowas ist.
Ja, und dann gibt es noch 10 andere Punkte, die zu beachten sind. Und vor dieser Ansammlung an einzelnen Punkten und wichtigen Details gilt es dann zu entscheiden, okay, empfehlen wir jetzt die Impfung oder nicht? Und wenn man dann die Daten hat aus Amerika und sieht, das ist gut verträglich und es gibt lediglich eine gewisse Anzahl an Herzmuskelentzündungen, die danach auftreten nach dieser Impfung, die aber nach einer Corona-Infektion ja auch auftreten kann und die aber bei, wenn sie als Folge der Impfung stattfindet, ja sehr milde auch ausgeprägt ist und gut zu behandeln ist, dann ist jetzt die STIKO zu dem Punkt gekommen zu sagen, okay, diese 12- bis 17-Jährigen sollen geimpft werden. Die Diskussion wird sicher weitergehen und als nächstes sind die 6- bis 12-Jährigen dran, um die es geht. Und dann wird man sehen, wie da die Empfehlung und vor allem auch die Datenlage aussieht, weil es ist nicht immer nur, oder es soll ja keine Windrichtung sein, nach der man sich dreht, sondern das soll ja, wie gesagt, Hand und Fuß haben.
Vielleicht können wir zu dieser Herzmuskelentzündung noch ein bisschen mehr sagen. Das ist so die Nebenwirkung, die man immer wieder liest, die so ein bisschen heraussticht bei den 12- bis 17-Jährigen, ist aber auch in den USA aus deren Daten so die Sache, die auch am meisten beobachtet worden ist, vor allem bei Jungs. Also ich glaube, das ist ein Problem, das Mädchen nahezu gar nicht betrifft. Es ist ein Problem, das relativ selten auftritt, so umgerechnet sind es so 5 bis 6 Fälle auf 100.000 Geimpfte. Das ist also schon relativ unwahrscheinlich, dass man sowas bekommt. Und wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr milde. Also die Herzmuskelentzündung, die häufig Teil von diesem PIMS sein kann, die verläuft relativ schwerwiegend, teilweise so, dass die Kinder auch auf die Intensivstation müssen, weil das Herz nicht ausreichend Pumpkraft mehr hat. Das war bei den beobachteten Fällen nach der Impfung eben nicht der Fall. Da gab es ein Paper, das kann ich auch in die Shownotes packen, das gezeigt hat, dass die meisten sogar schon nach 2 bis 3 Tagen die Klinik wieder verlassen konnten und nur überwacht worden sind, weil sie ja über ein bisschen Symptome geklagt haben. Das kann ein bisschen Brustschmerzen sein, leicht erhöhte Temperaturen. Das kann aber auch mal so im Blut auffallende Werte sein, so erhöhte Herzmuskelenzymwerte, die dann aber, wie gesagt, relativ rasch rückläufig sind, sodass die Jugendlichen dann auch schnell nach Hause gegangen sind. Im Schnitt wurde das häufig oder am allermeisten nach der 2. Impfung beobachtet, dann aber relativ rasch, so einige Tage danach, 2 bis 3 bis 5 Tage danach und nicht wie jetzt zum Beispiel bei diesem PIMS, wo es ja manchmal Wochen nach der Corona-Infektion war. Also das kann man miteinander nicht vergleichen und es ist aus Sicht der STIKO, aber da würde ich mich jetzt auch auf jeden Fall dahinter stellen, ein sehr, sehr kleines Risiko, was man eingehen kann und was man auch dazu sagen muss. Herzmuskelentzündung als Nebenwirkung einer Impfung ist jetzt auch nichts Neues, was es nur seit der Corona-Impfung gibt. Also kann ich auch ein Paper in die Shownotes packen, gibt es schon seit längerem Berichte. Ich habe hier eins von 2015, das nochmal klar zeigt, dass auch zum Beispiel eine Grippeimpfung oder eine Impfung gegen Windpocken auch in seltenen Fällen so eine milde Herzmuskelentzündung auslösen kann. Also das ist jetzt nichts ganz Neues und ich bin sicher, dass die meisten das vor Corona auch noch nie gehört haben, dass das nach der Impfung mal auftreten kann. Das zeigt wieder, wie extrem krass wir uns mit diesem Thema jetzt momentan auseinandersetzen und dann über Sachen uns den Kopf zerbrechen, die früher wahrscheinlich gar nicht relevant gewesen wären, wo wahrscheinlich auch der Kinderarzt vor der Impfung noch nicht mal drüber hat aufgeklärt, weißt du? Deswegen ist es schon nochmal, oder muss man es nochmal ins richtige Licht irgendwie auch rücken, finde ich.
Ich meine, was halt dann auch mit reinspielt oder was man weiterdenken muss, ist, wenn die jetzt diese Impfempfehlung erhalten, die ab 12-Jährigen. Wie geht's denn dann weiter mit den ganzen Maßnahmen, die aktuell und in der Zukunft so in den Schulen umgesetzt werden müssen? Die Pflicht, dass du einen Mund-Nasen-Schutz trägst. Ja, irgendwann wird das wahrscheinlich so sein, dass es heißt, ja, wer geimpft ist. Und da kommen wir ja langfristig auch normal in der Bevölkerung wahrscheinlich hin, dass derjenige, der geimpft ist, wenn er denn ausreichenden Schutz hat, in den ein oder anderen Situationen keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen muss. Dann hast du in der Klasse also 10, die keinen Mundschutz tragen und 12, die tragen einen, weil sie nicht geimpft sind, weil sie es selbst nicht wollen oder die Eltern dagegen sind. Was bedeutet das denn für das Zusammensein? Was bedeutet das denn für die Person, die da drin sitzt mit einem Mundschutz und von den anderen identifiziert wird als Systemsprenger, der sich nicht impfen lässt, aus welchen Gründen auch immer, und damit die anderen vielleicht gefährdet, weil er dadurch Corona da in die Klasse tragen kann. Ja. Also da hängt natürlich ein Rattenschwanz dran an dieser Empfehlung und an dieser Thematik, der schon wieder jegliches Format sprengen würde.
Also das ist super, dass du das ansprichst. Das wollte ich genau nämlich auch sagen. Ich habe das Gefühl oder ich befürchte nicht so sehr, dass das jetzt so krass wird, dass man sagt, in der Schule, die Geimpften sollen keinen Mundschutz tragen. Ich kann mir vorstellen, dass das wie jetzt zum Beispiel bei uns oder auch jetzt in der Öffentlichkeit im Supermarkt jetzt keiner Unterschied macht, ob du geimpft bist oder nicht, sondern dass alle einfach den tragen. Aber dennoch, das spricht sich ja ganz schnell rum. Also die gerade so unter Jugendlichen, das kommt dann super schnell raus, wer geimpft ist und wer nicht. Das ist dann ganz schnell klar. Und da sehe ich auch das Potenzial. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nicht eben 50-50 ist, wie du das beschreibst, sondern dass vielleicht Ungeimpfte auch etwas in der Minderheit sind, weil, obwohl sie es selber nicht selber kontrollieren können, weil mit 12 machst du dir nicht selber einen Impftermin, sondern das machen immer noch deine Eltern. Und je nachdem, wie deine Eltern sich entscheiden, ich nehme da jetzt auch für keinen Partei, kann es schon sein, dass man da so alleine steht. Und es ist schön und gut, dass die STIKO jetzt gesagt hat, ja, das soll jetzt keinen ausschließen. Und so wurde extra gesagt, ja, in der Schule soll es da keine Impfpflicht geben. Aber mit dem restlichen sozialen Leben, ich meine, dann macht der eine Klassenkamerad eine Geburtstagsparty und dann sagen die Eltern, ja, es kommen aber nur geimpfte Kinder. Also wir wollen jetzt nicht, dass jemand Ungeimpftes kommt, zum Beispiel. Ja. Und dann geht's direkt los mit dem Ausschließen, mit dem Ausgrenzen, was bisher zumindest ja kein Problem war, weil da saßen alle Jugendlichen in einem Boot. Und jetzt wird wieder irgendwie so eine Unterscheidung gemacht, die schon schwierig ist. Das ist auch manchmal der Nachteil, dass man sagt, es gibt keine Pflichten oder so, sondern jeder kann machen, wie er es will. Gerade momentan wird ja immer ganz viel stigmatisiert. Deswegen glaube ich, bei aller Liebe zu dem, was man sich vornimmt, dass das eben keine Benachteiligung sein soll und dass alle dann weiterhin gleich behandelt werden, kann ich mir vorstellen, dass das eben gerade bei den Jugendlichen durchaus sehr, sehr schwierig sein kann, da so soziale Akzeptanz manchmal zu haben.
Ich habe heute noch mit einem befreundeten Kinderarzt gesprochen. Ist ja das Gute als Kinderarzt, man hat ja nur Kinderärzte als Freunde. Dem wurde von der KV, von der Kassenvereinigung, die Zahlen genannt, dass bereits 25% aller 12- bis 17-Jährigen geimpft sind. Ja, einmal geimpft sind.
Das habe ich auch gelesen, war ich auch überrascht.
Das ist ja für, und vor allem, das hat ja alles in dem Zeitraum stattgefunden, wo es möglich war, aber nicht empfohlen. Also wo ja der Jugendliche mit den Eltern zum Arzt gehen konnte und sagen konnte, ich möchte trotzdem geimpft werden, auch wenn die STIKO es nicht empfiehlt für mich. Und da haben offensichtlich schon ein Viertel aller Jugendlichen dieses Angebot wahrgenommen. Was sich jetzt so ein bisschen ändert bei den niedergelassenen Ärzten ist, dass das Angebot an Impfstoffen besser ist und dass sie die Impfstoffe besser nachhalten können. Das war ja bis vor wenigen Wochen so, dass man gesagt hat, okay, du kannst als Kinderarzt bis zu 42 Impfdosen bestellen. Wie viel willst du? Ja, okay, ich und mein Kollege, wir wollen beide 42, also 84. Dann hast du die Leute einbestellt für die Impftermine und dann ist das Päckchen gekommen und da waren 6 Impfdosen drinnen. Was natürlich zu einer unglaublichen Frustration geführt hat, verständlicherweise, und das ist auch wirklich schlecht angelaufen. Das hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen amortisiert und eingeebnet. Und jetzt ist das, glaube ich, besser handelbar und besser praktikabel, sodass man schon zu den Terminen auch kommt, auch als Jugendlicher und da die Gelegenheit wahrnehmen kann.
Ja, es scheinen, wie gesagt, dann ganz viele gemacht zu haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr in den Bundesländern, wo das auch so politisch schon geebnet wurde. Vielleicht kann das da noch so ein bisschen mehr vorangetrieben worden sein. Grundsätzlich, klar, ich meine, wenn man sagt, man empfiehlt es jetzt, Schulen sind die besten Impfzentren, da hast du gerade alle auf einen Haufen und dann könntest du das auch sagen, da kann man wahrscheinlich viel schneller als in anderen Institutionen hohe Impfzahlen erreichen. Also das ist ja auch in anderen Ländern, glaube ich, nicht selten, dass in Schulen auch geimpft wird. Und deswegen, ja, vielleicht wird das auch zukünftig jetzt nach der Empfehlung auch eingeführt, dass es da das Angebot gibt, dass da der Dorfkinderarzt da einen Tag mal irgendwie in die Schule kommt und alle, die möchten, einmal impft, dann geht's nämlich einmal relativ schnell. Mhm. Finde ich auch keine schlechte Sache.
Ja.
Vielleicht noch so ein bisschen am Thema vorbei, aber trotzdem zum Thema, fand ich nämlich spannend, dass genau heute eine Studie rausgekommen ist von der Charité Berlin, relativ groß, auch in diesem sehr renommierten Nature-Magazin erschienen, die erforscht haben, wieso Kinder weniger krank werden und die haben sich die Zusammensetzung der Schleimhaut der oberen Atemwege genauer angeguckt und haben da spannende Ergebnisse gefunden, dass nämlich anscheinend grundsätzlich schon bei Kindern in den oberen Atemwegen, in der Schleimhaut, das Immunsystem schon viel mehr so auf einer gewissen Alarmbereitschaft von Grund auf eingestellt ist und ungebetene Gäste da viel bösartiger empfangen werden vom Immunsystem und relativ schnell aufgegriffen und angegriffen werden, als es zum Beispiel bei Erwachsenen ist. Und scheinbar ist das einfach eine doch deutlich sensiblere und stärkere Barriere, die immer schwächer wird, umso älter man wird. Und deswegen scheinen da Kinder ganz besonders gut ausgestattet zu sein. Die tue ich euch auch noch in die Shownotes. Ist schon relativ wissenschaftlich und biologisch auch diese Studie. Also es ist, muss man schon langsam lesen, damit man alles so halbwegs versteht. Aber ich fand sie sehr spannend, deswegen tue ich sie noch da rein. Ist ja schon eine relevante Frage, dass man oder wo man denkt, ja eben, wieso ist das eben bei dieser Erkrankung so rum? Weil man kennt es ja häufig andersrum, dass Erwachsene einen Infekt gut wegstecken und bei Kindern der manchmal heftiger verlaufen kann. So ist es hierbei andersrum. Spannend, weil genau heute erschien
ja, der absolut. Artikel. Sehr spannend und finde ich toll, dass, ich meine, dass das auch Kollegen da aus der Charité sind, die das herausgefunden haben, und das ist ja dann sicher Nährboden und die Basis dann für weitere Untersuchungen in diese Richtung. Das ist ja sicher bei weitem noch nicht abgeschlossen, aber ja. Sehr spannend, ja. Super.
Genau. Ich glaube, somit haben wir jetzt, glaube ich, unsere Meinung auch relativ klar dargestellt. Vielleicht zusammenfassend, also wir stellen uns natürlich hinter die Empfehlung der STIKO, die das sehr gewissenhaft, manchmal vielleicht zu gewissenhaft, aber auf jeden Fall gewissenhaft geprüft hat und da diese Empfehlung ausspricht, die
zu gewissenhaft auch nicht. Vielleicht brauchen sie einfach manchmal ein bisschen länger.
Ja, okay, das ist ein guter Kompromiss. Ich denke, das, was die sich überlegt haben, nämlich, dass die Vorteile, die Nachteile, vor allem die Nachteile dieser relativ seltenen, aber eher als harmlos einzustufenden Herzmuskelentzündung, wenn man sie gegeneinander abwägt, dann doch Kosten-Nutzen in Richtung Pro-Impfung sieht. Das finden wir auch. Das ist für uns auch was Positives. Man darf auch, finde ich, nicht vergessen, dass Jugendliche einfach auch Kontakt zu anderen Menschen mehr brauchen als vielleicht alle anderen, weil die gerade heranwachsen, weil die von sozialen Kontakten so geprägt werden, dass es wirklich ganz furchtbar ist, gerade für Jugendliche, dass sie einfach eingeschränkt sind und deswegen es vielleicht auch eine super Sache ist, wenn diese Gruppe auch noch besser geschützt ist, sodass vielleicht das untereinander dann einfach unter sichereren Bedingungen stattfinden kann, sehe ich auch trotzdem aus sozialer Sicht, auch wenn die STIKO sagt, soll nicht um soziale Sachen gehen, dennoch sehr positiv und deswegen sehr gespannt, wie es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird, wie die Nachfrage sein wird, wie das bei uns in der Klinik auch aufgenommen wird. Da wir kriegen das ja immer wieder mit, dass wenn sich die Empfehlungen ändern, dass dann viele Eltern uns auch nach unserer Meinung nochmal fragen bei der Arbeit. Da werden bestimmt auch ganz viele Rückfragen kommen. Und ja, wenn ihr da noch Ideen oder ja, Gedanken zu habt, lasst sie uns wissen, schreibt uns an info@handfußmund.de oder meldet euch über Social Media. Wir sind da auch gespannt, was ihr davon haltet. Ansonsten, falls ihr diese Folge sinnvoll oder interessant fandet oder jemanden kennt, der sich das nämlich genau auch gerade fragt, wie er da vorgehen soll, könnt ihr sie sehr gerne weiterleiten. Da würden wir uns auch ja, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne mal einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, um uns zu helfen, besser gesehen zu werden, dass unsere Informationen auch weiter verteilt werden können. Damit könnt ihr uns auch unterstützen. Ja, und ansonsten, denke ich, geht es bei uns jetzt wie gewohnt weiter nach der Sommerpause mit tollen Themen. Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen. Da ist schon einiges geplant. Und ja, bleibt gesund, eure Kinder auch. Lasst euch impfen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.